Gärten Gottes. Die Gärten Gottes. Und wir haben da eine Reihe Folge. Schöpfung, der Mensch, Schöpfung. Zweitens, Fall des Menschen. Eigenartigen Blick nach Sodom und Gomorra. Ein Blick in die Himmel. In die Erlösung, in die geografischen Gegebenheiten und dann, worin besteht der Lustgarten Gottes? Dann ein Blick auf den Gartenbau, den Gartenbaukünstler Salomo, König von Israel, dann Israel als Garten Gottes, das Gastmahl des Ahasveros und was Paulus dazu zu sagen hat, und dann als letztes das Haus Gottes als Garten Gottes. Unsere Fürsten auf der Erde und Könige und Kaiser, die haben ja ihre sogenannten, außer den großen Parkanlagen, auch die großen sogenannten Wintergärten, ganze Gartenhäuser. So, also wir merken, es dürfte uns heute Abend nicht in keinem Augenblick langweilig werden. Und wir werden durch die ganze Schrift hindurchgeführt. Schlagen zuerst unsere Bibel ganz vorn auf. Darf ich nur im Vorübergehen sagen, vor Gott ist ursprünglich, wie er das ganze Weltall geschaffen hat, als Garten Gottes. Als Garten Gottes. Und jetzt nehmen wir ein Vers nach dem anderen, 1. Mose 2, von Vers 7 an. Ich lese ja aus der sogenannten Elberfelder Übersetzung, eine Übersetzung von den Vätern des weltberühmt gewordenen Bruckhaus Verlages. Das waren die Elberfelder Brüder. Und sind es jetzt noch, die Bruckhausleute. Also da bist du. 2, Vers 7. Und Jehova Gott bildete den Menschen Staub von dem Erdboden und hauchte in seine Nase den Odem des Lebens. Und der Mensch wurde eine lebendige Seele. Und Jehova Gott pflanzte einen Garten in Eden. Also stellt sich Gott auch schon so früh vor als Gärtner. Oder noch besser als Gartenarchitekt. Jawohl. Und Jehova Gott pflanzte einen Garten in Eden, gegen Osten, und er setzte dorthin den Menschen, den er gebildet hatte. Und Jehova Gott ließ aus dem Erdboden allerlei Bäume wachsen, lieblich anzusehen und gut zur Speise, und den Baum des Lebens in der Mitte des Gartens, und den Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Und ein Strom ging aus von Eden, den Garten zu bewässern. Und von dort aus teilte er sich und wurde zu vier Flüssen. Und dann werden die vier Namen angegeben. Und der letzte unter den Namen, nein, der dritte Fluss, sein Name Hiddekel, Anmerkung, Euphrat, nahe Tigris, und dann der vierte Frat, der Euphrat. Also Euphrat und Tigris sind zwei der großen Flüsse, die vom Paradies aus sich verteilten nach den vier Himmelsrichtungen. Also damals waren ganz andere geologischen und geografischen Gegebenheiten als heute. Vers 15: Und Jehova Gott nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden. Zweckbestimmung: ihn zu bebauen und ihn zu bewahren. Und Jehova Gott gebot dem Menschen und sprach: Von jedem Baume des Gartens darfst du nach Belieben essen, aber von dem Baume der Erkenntnis des Guten und Bösen, davon sollst du nicht essen. Denn welches Tages du davon issest, wirst du gewisslich sterben. Genau heißt, wirst du sterbend sterben. So. Das haben wir gelesen von Kapitel 2 von 7 bis 17. So. Was haben wir für uns? Offenbar ist in den Augen Gottes, des Schöpfers, für den geschaffenen Menschen, den er in seinem Bilde, als sein Abbild und sein Gleichnis geschaffen hatte, offenbar ist für diesen Menschen, den Gott sofort bestimmt hat, zum Herrscher über alles bisherige Werk der Hände Gottes. Also vom Cherub, vom Engelfürsten bis zum Wurm, sind alle vorher geschaffen. Ist offenbar in den Augen Gottes für den Menschen die beste Umgebung. Was? Ein Garten. Und zwar ein Garten Gottes. Die beste Umgebung. Der Mensch ist geschaffen. Sofort pflanzt Gott den Garten Eden, setzt den Menschen da hinein und gibt ihm die Aufgabe als Gärtner, ne? Zu bebauen und zu bewahren. Also was liegt da in dem Bewahren schon drin? Ne? Und jetzt? Mitte, Zentralstelle in diesem Garten Gottes, in diesem Paradies, das Gott für den Menschen geschaffen hatte, die Mitte wird dargestellt durch den Baum des Lebens. Aber offenbar unmittelbar daneben ein zweiter Baum, der Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Im Übrigen unzählige andere Bäume. Und ihr dürft, Anweisung Gottes, ihr dürft von jedem Baum und seinen Früchten genießen, nach Herzenslust. Nur sollt ihr von diesem einen Baum nicht essen, nichts entnehmen, nichts genießen. Bevor wir das näher ansehen, beachten wir, ein Strom ging aus von Eden, den Garten zu bewässern. Ja, es wird ja der Garten selber Eden genannt, ne? In den Gott den Menschen hineingesetzt hat. Jetzt gibt es also noch ein anderes Eden, ne? Ein Strom ging aus von Eden, das ist der Originalgarten Gottes, nicht? Es gibt einen himmlischen Garten Gottes, von dem werden wir noch hören, also in den Himmel, und den irdischen Garten Gottes, Eden, Paradies, fangen wir da unten an, ein irdisches, Adam und Eva, ein himmlisches, gehört auch noch zu dieser Schöpfung, aber das Originalparadies, von dem werden wir am Ende noch hören, das ist der Garten Gottes selbst, in dem er als Originalmensch wohnt. Von diesem Original-Eden oder Garten Gottes ging ein Strom aus, um diesen Garten, den Gott jetzt neu gepflanzt hatte für den erschaffenen Menschen, ging ein Strom aus, um diesen Garten des Menschen zu bewässern. Und das ist ganz wunderbar. Und von dort aus, also von dem Garten, in den Gott den Menschen gesetzt hat, von dort aus teilte er sich, dieser eine Strom, und wurde zu vier Flüssen. Also, der Garten für den Menschen, der Mensch darin. Vom Allerheiligsten Gottes geht jetzt ein Strom aus, um diesen Garten zu bewässern. Das sind große geistliche, göttliche Realitäten, da, wo wir heute schwer haben, uns da eine Vorstellung zu machen. Und von diesem Garten Eden aus, wo der dem Menschen übergeben war, zur Wohnung, teilte sich dieser eine Strom Gottes in vier Ströme. So. Die werden da mit Namen genannt und noch Einzelheiten dazu gesetzt. Und dann die Weisung: Von jedem Baum des Gartens darfst du nach Belieben essen. Aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen, davon sollst du nicht essen. Sonst würdest du sterben. So. Jetzt. Ein Strom bewässert den Garten. Wenn dieser Garten jetzt bewässert ist, den Durst gestillt hat, zerteilt sich dieser Strom in vier Flüsse. Wohin? Nach draußen, außerhalb des Gartens. Was heißt das für uns? Ja. Wer denkt jetzt an einen Ausruf Jesu Christi, der unbedingt hierher gehört? Und zwar am letzten Tage des großen Festes der Juden, des Laubhüttenfestes, stand er auf und rief mit lauter Stimme. Aha. Was? Ja, in der Richtung, aber.
Wie?
Jawohl. Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, aus dessen Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. So. Er aber sprach von dem Geiste, den die empfangen sollten, die eben an ihn glauben. Also, was ist das jetzt für ein Strom, der von der Gegenwart Gottes ausgeht, um diesen Garten zu bewässern? Ja, geistlicherweise. Ne? Buchstäblich mal tatsächlich ein Strom mit Wasser. Der Geist Gottes, der jetzt dem ganzen Garten, natürlich den Bewohnern, den Menschen ständig zuströmte. Ein Strom, ne? Den Garten, natürlich, die Hauptsache den Menschen, nur zur Stillung des Durstes, in jeder Hinsicht, in Bezug auf Wasserbedarf, überströmend zu versorgen. Das heißt jetzt für uns, der Geist Gottes, ja. Und als dann Adam auf die Stimme der Schlange sich eingelassen hat und den Zweifel, den Satan in sein Herz gesät hat, diesem darin Raum gegeben hatte. Da hat Adam diesen Strom des Geistes Gottes, der Kraft Gottes, der ihn jetzt mit Göttlichkeit überströmend gesättigt und getränkt hat, abgeschnitten. So. Solange aber der Strom in den Garten bewässerte von Gott aus, war nicht nur für den Garten Gottes, also das war die damalige Zentrale auf der Erde, ne, gesorgt, sondern wenn der Garten Gottes gesättigt ist, getränkt ist, dann soll nicht direkt von Gott aus soll alles Übrige der Erde getränkt werden, sondern genau nur vom Garten aus. Ne? Weil Gott den Menschen zum Herrscher über alles gesetzt hatte, übergibt Gott dem Herrscher, ne, die ganze Fülle, Zentrale, aus einem Strom. Ne? Und jetzt ist es in der Hand des Empfängers, nachdem er gesättigt und getränkt ist, den Reichtum, den Gott ihm jetzt ausgehändigt hat, an die weiterzugeben, ist sehr einfach, die außerhalb des Gartens sind. Nicht? Also mit anderen Worten, jetzt sind wir, glaube ich, im letzten Kapitel von Offenbarung 22, also von Offenbarung, nicht? Kapitel 22, draußen sind die, aber da fließen auch ein Doppelstrom zu denen hinaus, ne, zur Heilung der Nationen. Also so haben wir vorn in unserem Worte Gottes noch gewaltigere Aussagen und Verheißungen an Geschöpfe, die draußen sind, ne, als Offenbarung 22. Das ist wunderbar, aber hier, wenn man hier nachspürt, den einzelnen Aussagen, ist das noch wunderbarer, nicht? Jesus sagt ja, das Neue Testament ist wunderbar, aber explosiv, gefährlich. Bitte, neuen Wein nicht in alte, geflickte Schläuche, sondern in neue. Aber der alte ist noch besser als der, noch milder als der neue Wein. Also damit vergleicht er das Alte Testament. Und da haben wir jetzt reichlich Gelegenheit, die Worte Jesu in dieser Hinsicht als sehr treffend kennenzulernen. Teilt er sich und wurde zu vier Flüssen. Aus dessen Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Wir werden im Lauf dieses Abends noch feststellen können, dass zum Beispiel das Volk Israel auch ein Garten Gottes sein dürfte und auch als Garten Gottes die Verheißung hat, das zu werden. Und dann wissen wir auch, dass Gott eines Tages, wenn ganz Israel gerettet sein wird, dass Gott dann durch ganz Israel alle Nationen retten wird. Und wenn die ganze Menschheit als Garten Gottes gerettet sein wird, dann wird die ganze Engelwelt daran kommen. Und wenn die ganze Engelwelt in die Rettung Gottes eingegangen sein wird, dann kommt die ganze übrige Kreatur noch dran. Ja. Vom Stein bis zum Atom und was es alles dann gibt. Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, aus dessen Leibe werden Ströme lebendigen Wassers ausgehen. Das heißt jetzt dürfen wir sagen, vier Ströme nach allen vier Himmelsrichtungen, ne, werden Ströme lebendigen Wassers ausgehen. Wohin ausgehen? Draußen ausgehen hinaus, an die zu tränken, die draußen sind, während Gott sich eben auch nicht anders kann als erbarmen. Und nun, ein Strom ging aus von Eden. Wie steht es bei uns? Er sprach vom Geiste in Bezug auf Ströme lebendigen Wassers. Schreibt Paulus, da ist ein Geist, ein Gott, ein Herr, ein Vater, eine Taufe, was wir wollen. Da ist eine Einheit. Das ist der eine Strom des Geistes, den Gott auf seinen Erstlingsgarten der neuen Schöpfung, und das ist die Gemeinde seines Leibes. Wir werden sehen, wir sind nicht nur der heilige Tempel im Herrn und nicht nur der Herrlichkeitsleib des Christus. Er sprach vom Tempel seines Leibes, da muss Gott beieinander, sondern der Leib des Christus und der heilige Tempel im Herrn ist gleichzeitig auch der Erstlingsgarten Gottes. Fließt da ein Strom in diesen Garten? Ein Gott, ein Geist, ein Vater und. So. Und erst wenn wir gesättigt sind, getränkt sind, die Gemeinde Jesu, nach der Entrückung, vollendet sind, dann teilt sich wieder jetzt dieser eine Geist, dieser eine Gott und so weiter, nach allen vier Himmelsrichtungen, bitte. Ganz klar. In seine ganze Schöpfung hinaus. Denn so viele der Verheißungen Gottes sind, in Christo Jesu sind sie alle Ja und Amen, das heißt garantiert, dass es soweit kommt, aber Gott zur Herrlichkeit durch uns durchgeführt. Ne? Also dann strömen nach allen Himmelsrichtungen die Gnadenkräfte und die Segenskräfte und die Rettungsheilskräfte hinaus in die ganze Schöpfung. Durch uns, den Erstlingsgarten Gottes. Dass es so ist, das werden wir jetzt im Verlauf des Abends dann noch näher sehen. Aber ist eigenartig. In der Mitte dieses Gartens, der Baum des Lebens, was ist das? Schon falsch gefragt. Die Frage ist treffender. Wer ist das? Ja, im Buch der Offenbarung stellt sich Christus vor als der Baum des Lebens. Im Hebräischen ist Baum und Holz das gleiche Wort. Ne? Holz des Lebens, Baum des Lebens. So dies geschieht am grünen Holz, ne? Am grünen Baum, am Baum des Lebens. Ja, was soll am Dürren werden? Ne? Also, der Baum des Lebens in der Mitte, Zentrale des Gartens Gottes für den ersten Menschen war Jesus Christus. Es ist nicht schwer, stellen wir die Frage gerade richtig, wer allein ist dann der Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen? Hm? Das stimmt vom Baum des Lebens nicht. Denn von Jesus Christus lesen wir, dass der vorerst er der von Sünde nichts wusste, ne? Wusste nicht mal, was Sünde ist, ne? Wurde für uns, die ganze Schöpfung, zur Sünde gemacht, um uns zu retten. Also, das war Satan, dargestellt mit dem vom Geist Gottes ausgewählten Vergleich und der Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Sehr einfach. Gott sah an, gerade ein paar Verse vorher, alles Werk seiner Hände, das er geschaffen hatte, und siehe, es war alles. Sehr gut. Also, wie wurde Satan geschaffen? Als Satan oder als Teufel? Nein, sondern auch sehr gut. Also, Satan wusste sehr gut, was gut war. Ne? Aber er hat das Böse in seinem Herzen entwickelt und dann in die Welt hinaus. Ja. Wie soll ich sagen? Ja. Fließen lassen oder strömen lassen. Und hier haben wir den Vorgang in Bezug auf den Menschen. Der Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Ja. Satan weiß genau, was gut ist. Und Gott, der ihn sehr gut geschaffen hat, als schirmenden, gesalbten Cherub in seine himmlischen, allerheiligsten Heiligtümer hineingesetzt hat, haben wir ja dann wir kommen noch auf Hesekiel 28, dort schnell hineinzusehen, dann haben wir dort das Verständnis. So. Und wenn dann später die Sache mit der Versuchung durch die Schlange kommt, was will ja die Schlange erreichen? Genau von diesem Baum zu essen, das heißt, probier mal jetzt meine Kost, nicht? Was ich abzugeben habe, nicht? An Frucht. Ja, das ist viel interessanter, als da schön brav zu sein damit. Ja. Und Gott nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden. Und jetzt eine kleine Bemerkung, gewaltiger Aussage und Bedeutung. Und Gott schuf den Menschen, ihm zum Bilde. Und Gott, Jehova, nahm den Menschen und setzte in den Garten Eden. So. Was ist jetzt das Gewaltige? Wissen zu dürfen, dass in diesem ersten Menschen, den Gott geschaffen hat, also alle Entwicklungstheorien, das ist vor Gott glatte Torheit. Glatte Torheit. Was in den Schulen gelernt wird. Ja. Genau das Gegenteil ist der Fall, das weiß die Wissenschaft heute genau, hat Gott ihnen geoffenbart. Im ganzen Ablauf des Kräftespiels in der ganzen Schöpfung gibt es nur vier sogenannte Zerfallsreihen. Also Abbauentwicklungen. Die wenigen noch Strahlkraft besitzenden Elemente, also wie Radio und Gammastrahlen und diese Beta-Strahlen und kosmische Strahlen und wie heißt das kleine U? Unheimliche Element da.
Uran.
Nein, noch unheimlicher. Dass man auch bei Krebskranken einsetzt. Nein? Nein? Hörst du da, ja? Wie? Nein, nein. Nein? Also, jetzt hören wir es denn, nicht? Hä? Nein?
Helium.
Auch nicht? Nein,
nein.
Aha, ja, sie weiß auch was. Was? Nein, nein, das. Nein. Also. Hat direkt so ein faszinierender Name. Ich glaube. Nein, nein. Also, Lemmers, es kommt schon auf. Nein, nein. Nein.
Hm?
Also.
Also
zum Beispiel der Frau vom Bruder. Also Eis, das kleinste Milligramm, nicht? Wirkt schon ganz unheimliche Veränderungen.
Steigerung vom Radium.
Da ist ein Zettel eingesetzt da, wo die Frau vom Fritz Kaufmann in Weinheim schwer krebskrank ist. Das habe ich dann gehört, ja. Aber der Name ist noch nicht gefallen. Gut. Die jetzt noch strahlende Element, die können sich nur noch verstrahlen. Also bis auf Null. Ne? Und dann ist fertig. Dann ist insofern nicht fertig. Also Strahlkraft ist fertig. Jetzt kann die strahlende Element, aber heißen, wie sie wollen, wenn sie 40 völlig verstrahlt haben, blieb ein Überrest übrig, und zwar gemeinsam Blei. Und Blei hat was für eine Eigenschaft? Kein Strahler mit Urzler. Vorher hat sich eine Strahlkraft abgehört. Jetzt, wo sie keine Strahlkraft mehr haben, sind sie bei Blei gelandet. Und jetzt verhütet sie, dass man Strahlen kann durchgehen. Jetzt verstehen wir, dass Blei in der Bibel die Bedeutung hat von Gesetzlosigkeit. Blei. Wenn ein Mensch sich immer mehr von Gott entfernt und gesetzlos wird, nicht, dann verliert er die letzte Strahlkraft, die er hätte in der Verbindung im Glauben mit Gott. Nicht. Die letzte Strahlkraft, die er noch als Mensch hat, von Adam her, ist nicht mehr da, und dann geht auch bei ihm kein Strahl von der göttlichen Kraft vom Evangelium mehr durch. Nicht? Dann ist sein Herz verstockt mit anderen Worten. Unheimliche Situation. Also, jetzt, das weiß die Wissenschaft. Alle Kräfte, die noch wirken im ganzen Weltall, verstrahlen sich. Die marschieren alle auf Null. Also wo ist jetzt Theorie von einer Aufwärtsentwicklung? Nicht? Noch immer schöner, noch immer herrlicher, noch immer gewaltiger. Das ist eine Lüge. Eine Lüge. Gott schuf den Menschen ihm zum Bilde, und zwar vor etwa 6000 Jahren, biblisch ganz klar. Und Paulus schrieb ganz sachlich, nüchtern, der erste Mensch Adam. Punkt. Genügt mir. Ne? Ja. Da brauchen wir gar nicht mehr umzublättern, was können sonst noch recht sein. Alles andere ist platt falsch. Ne? Der erste Mensch Adam, und was für ein Adam er meint, ist nicht einer vor so und so viele Millionen Jahren oder sonst etwas, sondern Gott, der erste Mensch Adam, wurde verführt von seiner Eva. Nicht? Also das wissen wir genau, es ist der, genau der gemeint und kein anderer. Nicht? Ja. Also, ich will nur geschwind zur Kenntnis nehmen, dass Gott eines Tages gefunden hat, ja, Gott hätte den Mensch in einer Person, in einer Gestalt männlich-weiblich geschaffen, als Abbild Gottes. Gott tröstet, wie eine seine Mutter tröstet, und erbarmt sich, wie ein Vater sich erbarmt. Dass Gott alles in einer Person, und Adam ist das auch gewesen, man hat ja immer gelesen, du darfst davon essen, du darfst und du sollst nicht, du. Es heißt nicht, lasst uns Menschen machen, sondern es heißt, lasst uns Adam. Wir müssen im Deutschen übersetzen, lasst uns den Menschen machen. Und zwar nicht Mann und Weib, sondern männlich-weiblich. So steht geschrieben. Und eines Tages findet Gott, es ist nicht gut, dass Adam allein sei. Das kann im Deutschen gar nicht richtig wiedergegeben werden. Warum fand Gott eines Tages, ist doch nicht gut. Vorher hat er festgestellt, es ist sehr gut sogar. Gott hat dem Menschen die Ehre gegeben, die ganze Tierwelt an ihm vorüberziehen lassen. Und der Name, den Gott dem einzelnen Tier geben wird, wird sein Name sein. Also, Gott hat dem Adam Blankovollmacht gegeben, jedem Tier den Namen zu geben, wie er es für gut findet. Gott wusste, Adam ist fähig, der durchschaut jedes Tier und versteht sofort, was für ein Gedanke Gottes da zur Darstellung gebracht wurde. Und konnte genau den Namen geben, treffen, bis in mathematischer Präzision. Aber während er die Tiere näher anschaut, in der Tierwelt hat Gott immer ein Männchen und ein Weibchen nebeneinander gestellt. Ne? Jetzt überlegt der Mensch, ja und ich, ne? Warum ich allein, so nicht da die zwei. Ne? Ja. Ja. Und jetzt kommt die erste falsche Weichenstellung im Herzen Adams, in seinen Gedanken des Herzens, haben wir ja gelernt, nämlich, anstatt mit dieser Frage, die in seinem Herzen ist, aufgelebt ist, sich einfach an den Herrn zu wenden. Nicht? Ja. Warum bin ich jetzt so nicht? Und die so? Ne? Hätte der Herr ihm gesagt, ja, mein Lieber, alles, was die sind, zusammen, das ist bei dir alles in einer Person vorhanden. Und was da in zwei Teile äußerlich getrennt ist, das ist bei dir, du hast die Ehre als einziges Geschöpf, so zu sein wie ich. Ne? Das ist bei dir alles wunderbar, vollkommen ineinander verwoben. Ne? Und bitte, solange Adam und Eva ja, noch ineinander verwoben waren, hat Satan gar nicht daran gedacht, hier mit einer Versuchungsbemühung anzutreten. Ne? Da war ganz klar. Ne? Ja. Erst jetzt, als auf Herzenswunsch, den Gott entdeckt hat im Herzen Adams, und der hat sich leider nicht an ihn gewandt, sondern ist da hängen geblieben. Ne? Jetzt sagt Gott, ja, jetzt ist besser. Ne? Ich mach's, wenn es nun so weit schief da drin ist, ist jetzt besser. Ja, ich nehme das Weibliche, den weiblichen Teil aus dem Menschen heraus. Und dann lesen wir ja, große Narkose, erste Narkose auf Adam. Und jetzt operiert Gott die Eva, und zwar nicht, nahm er wie Luther so derb sagt, eine Rippe des Adam, paute die Eva, sondern er nahm eine ganze Seite, also einfach den weiblichen Teil, ne? Und bildete die Eva und stellte die Eva ihm vor, dem Adam vor. So, dann sagte er endlich, Fleisch von meinem Fleisch und Gebein von meinem Gebein. So, und jetzt sind die beiden auseinander operiert und stehen einander gegenüber. Bitte, und?
Nein, wir können uns das sowieso nicht vorstellen, oder? Wir können uns das überhaupt nicht vorstellen, aber wie du gesagt hast, der männliche und der weibliche Teil sind so verwoben gewesen.
Ja.
Dann ist ja das eine schreckliche Operation gewesen.
Aber also, die haben nur einen Chirurg, nicht? Nur der Schöpfer, ja, das ist ja. Darum einen tiefen Schlaf, nicht? Maximale Narkose. Ja. So. So. Und jetzt, was lässt mir? Wohl sind beide Teile, ne, von Gott aus in Ordnung, aber der weibliche Teil, sagt die Schrift ganz klar, ist das schwächere Gefäß. Und der männliche Teil ist das stärkere Gefäß. Paulus, genau. Das schwächere Gefäß. Jetzt wagt Satan den ersten Schritt, den ersten Versuch. Meldet er sich bei Adam oder bei der Eva? Ja, selbstverständlich nicht beim stärkeren Teil, sondern... Ja. Und als die Eva die erste Einladung gehört hatte, hätte sie was tun sollen, oder können mindestens? Mein Herr, denn Schlange ist im Hebräischen und im Griechischen männlich. Bitte, mein Herr, melden Sie sich bei Adam. Was meint ihr, lieben Schwestern, wäre es dann besser gekommen? Schwierige Frage, schwierige Antwort. Ne?
Aber auch auf den Fall hätte ich den Fall der Adam
ja,
nein,
Lotchen, wir bleiben zuerst, die ist da. Also, look jetzt da. Look at, also, echte Tochter der Eva. Ja, so. Ja, bitte. Der Hinweis ist ausgezeichnet, ne? Aber wie ist denn wirklich die Situation? Also sie wagte zu sagen, also Adam hat zuerst einen Feldtrick gemacht, nicht? Ja?
Weil ich gerade einen Feldtrick
gemacht habe. Satan hat den noch nicht können ansetzen, weil der ist nachher angesetzt.
Ja, das ist klar.
Mit dem Feldtrick sie bloß welche Stelle gestellt.
Ja. Ja. Bitte.
Ja, hätte der Adam nicht sollen.
Ja,
da hätte
er
Adam den Fehler gemacht.
Was ist das? Das Lauf hier da ringsum, wieder. Du hast etwas schön sagen. Also, das ist doch sehr einfach. Jetzt sind doch Adam und Eva so ineinander innegewoben. So. Und jetzt geschenkt doch beide, nicht? Die Eva hat gesehen da drin, nicht? Der weibliche Teil, das sind zwei Teile, und der männliche Teil hat gesagt, das sind zwei Teile nebeneinander. Nicht? Also, das sind beide, aha, auch der Bild gesehen, nicht? Sehr gut. Und jetzt können wir gerade das nachholen, auf was ich zuerst hindeuten wollte, nämlich, im ersten Menschen, männlich-weiblich, war die ganze nachfolgende Menschheit samenmäßig in ihren Lenden oder in ihrem Mutterschoß drin. So. Sehr einfach. Was aus etwas herauskommt, war vorher drin. Jeder von uns war vorher in den Lenden als Same in den Lenden des Vaters. So. Und der Vater war in den Lenden des Großvaters, nicht? Und der Großvater war in den Lenden Abrahams und in den Lenden so und zuletzt in den Lenden Adams. Also in Adam, dem einen Menschen männlich-weiblich, war samenmäßig schon die ganze Welt, Menschheit drin. Was heißt das? Oder Meyer stellt das sehr gut dar. Wenn ich im Weltkrieg oder durch einen Verkehrsunfall umgekommen wäre damals, nicht, bevor ich verheiratet war, ne, ja, dann wären alle Samen, die in mir ruhen noch, ne, auch dem Tod verfallen, auch umgekommen. Die wären nicht mehr in Erscheinung getreten. Ne. Jetzt war die ganze Menschheit damals in den Lenden Adams. Ne. Als der Fall durchgeführt wurde, vollzogen war. Also ist damals schon in alle noch kommenden, in die Erscheinung tretenden Menschen, war schon der Todeskeim der Sünde durchgedrungen. So heißt, und die Sünde ist durch den Tod, oder durch die Sünde ist der Tod in alle Menschen hineingedrungen. So. Und das geschah schon dann in dem Vorgang im Garten Eden. Ganz gewaltig. Also, was liegt noch da drin? Dass es in vielen Menschen ganz gewisse unerklärbare Erinnerungsmomente gibt. Habt ihr schon mal so etwas erlebt?
Ja.
Wie wenn ich schon mal da gewesen wäre. Und ist so unmöglich, nicht?
Ja. Das ist wunderbar, dass
du
das Mensch, das kommt doch immer wieder,
ja,
kommt das
mal
davor und dann
heißt,
wir sind doch schon mal auf der Welt
gewesen. Ja, ja, ja. Und dann die maximal satanische Frucht der Lehre der Reinkarnation. Ja, also, da haben wir es nicht. So, aber hier, wir sind erst noch im Garten Eden davon. Und jetzt, der Fall ist da. Was ordnet Gott sofort an? Aber jetzt schleunigst raus aus dem Garten. Setzt Cherubim an den Eingang des Gartens. Und jetzt heißt es nicht, um den Weg zum Baume des Lebens zu versperren, unmöglich zu machen, sondern jetzt heißt es so schön, richtig, um den Weg zum Baum des Lebens zu bewahren. Wir lesen also verunmöglichen, nicht? Das ist vorerst auch der Zweck. Nicht? Warum? Denn Gott sagt, zuerst Feststellung, da spricht die Eva zur Schlange, die schon gesagt hat, sollte Gott wirklich gesagt haben. Nicht? Was ist denn das Zeichen der Schlange? Nicht? Also, die Rede der Schlange stellt alles in Frage, was göttliche Wahrheit ist. Also das erste Fragezeichen, das je entstand, kam aus den Herzensüberlegungen Satans. Das ist sein Zeichen. Das erste Fragezeichen, das je entstand, kam aus den Herzensüberlegungen Satans. Das ist sein Zeichen. So. Sollte Gott gesagt haben. Eva geht leider auf das Zwiegespräch ein und spricht, von der Frucht der Bäume des Gartens essen wir, aber von der Frucht des Baumes, der in der Mitte des Gartens ist, hat Gott gesagt, davon sollt ihr nicht essen und sie nicht anrühren, auf dass ihr nicht sterbet. Antwort der Schlange, mitnichten werdet ihr sterben, sondern Gott weiß, dass welches Tag ihr davon esset, eure Augen aufgetan werden und ihr sein werdet wie Gott, erkennen Gutes und Böses. Und das Weib sah das und das und das. Nahm und aß. Gab ihrem Manne, der aß auch. da wurden ihre beiden Augen aufgetan und sie erkannten, dass sie nackt waren. Jetzt wissen wir, was geistlicherweise nackt heißt. Von Gott getrennt. Nicht nur auf sich allein angewiesen, sondern vollständig unter die Kontrolle und Herrschaft Satans gekommen. Das heißt nackt. Mit allem drum und dran. So. Nur als Beispiel, wo immer wir in der Bibel sonst lesen von Nacktheit, das ist geistlicherweise, wissen wir, was das heißt. Also, was hat sie gesagt? Nur von dem einen Baum in der Mitte des Gartens essen wir nicht. Welcher Baum war dann in der Mitte des Gartens? Der Baum des Lebens, nicht? Nicht der. Aber, was ist auch noch geschehen? Ich sage es gerade voraus, wir müssen ja vorwärts kommen. Vor lauter Angst vor dem zweiten Baum haben Adam und Eva, auch nachdem sie nebeneinander gestellt waren, haben sie nie vom Baum des Lebens gegessen. Sondern nur von, wir essen von allen Bäumen im Garten Gottes. Ne? Von dem haben wir jetzt nichts gegessen und vom Baum des Lebens spricht sie gar nicht. Ne? Aber das wird jetzt offenbar, nämlich, dann haben sie ja dann versteckt vor Gott. Und dann lesen wir im 22. Vers vom 3. Kapitel, und Jehova Gott sprach, siehe, der Mensch ist geworden wie unser einer, zu erkennen Gutes und Böses, und nun, dass er seine Hand nicht ausstrecke und nehme auch vom Baum des Lebens und esse und lebe ewiglich. Aber in welchem Zustand? In Gottes Ferne, als Sünder und sterbend. Nicht? Dann hätte er immer sterbend weiterleben müssen und hätte nie sterben können. Das wäre furchtbar gewesen. Ne? Dass er nicht seine Hand ausstrecke und nehme noch von dem Baume des Lebens und esse jetzt noch von dem und lebe ewiglich. Und Jehova Gott schickte ihn aus dem Garten Eden hinaus, um den Erdboden zu bebauen, und davon er genommen war. Er trieb den Menschen aus und ließ lagern gegen Osten vom Garten Eden die Cherubim und die Flamme des kreisenden Schwertes, um den Weg zum Baum des Lebens zu bewahren. Ist da Hoffnung drin? Mhm. Also, es besteht eine Möglichkeit zur Rückkehr, und die kennen wir nicht. Dass der Baum des Lebens bereit ist, gefällt zu werden, zu sterben. Ja. So. Damit die ganze Lebenskraft, die in ihm war, einer verlorenen Schöpfung weitergegeben werden kann. So, jetzt sind wir aber immer noch im Garten Eden davon. Wir haben gesehen, Garten, beste Umgebung für den Menschen, Baum des Lebens, Christus, ein Strom von Eden, den Garten zu bewässern, vier Ströme von da aus nach außen, dann die Schlange, Eva, und dann die Stimme des Herrn im Garten nach dem Fall. Adam, wo bist du? Und dann, damit er nicht esse von dem Baum des Lebens, aus dem Garten geschickt, die Cherubim bewahrend davor. Machen wir den Sprung zu 1. Mose 13, Vers 10. Nur einen kurzen Blick in ein Seitental. 1. Mose 13, Vers 10. Es ist die Situation, Abraham und sein Neffe Lot hatten ja riesige Tierherden, und wegen den Weideplätzen da im Lande Kanaan kamen die Knechte der beiden Herren immer in Streit. Abraham will das vermeiden und sagt seinem Neffen Lot, bitte such dir eine besondere Gegend aus, wo es dir passt für deine Knechte, ich gehe da noch anderswo hin. So. Und jetzt lesen wir, Vers 10. Und Lot hob seine Augen auf und sah die ganze Ebene des Jordan, dass sie ganz bewässert war. bevor Jehova Sodom und Gomorra zerstört hatte, gleich dem Garten Jehovas, wie das Land Ägypten bis nach Zoar hin. Und Lot erwählte sich die ganze Ebene des Jordan, und Lot zog ostwärts, und sie trennten sich voneinander. So. Also, Lot Richtung Sodom. Warum? Die ganze Gegend war wie eben der Garten Gottes. So etwas. Und dann totes Meer, Wüste, Todessturm, Jordan. So. Das beachten wir im Moment nur unterwegs. So etwas ist gut, wenn man das mal zur Kenntnis nimmt. Ne? Warum? Muss ich doch gleich sagen, wenn ich es noch vergessen sollte, weiterhin. Dass nämlich eine Verheißung da ist, dass auch Sodom und Gomorra, nach dem ihnen von Gott zugeteilten Gericht, ne, Hauptsache haben sie schon erlebt damals, zurückkehren werden in ihren früheren Zustand. Ist das eine Verheißung? Ja, wie heißt denn der frühere Zustand? Garten Gottes. Halleluja. Das sind Gedanken Gottes. Gar keine frommen Gedanken. Viel zu wunderbar. Jetzt haben wir den Garten Gottes gesehen, noch auf unserer Erde. Jetzt blicken wir in die Himmel. Hesekiel 28, 13. Und Hesekiel 28 ist gerade das Kapitel, wo Gott den König von Tyrus als Modell, menschliches Modell hinstellt, um die Schaffung des später zum Satan gewordenen Engelfürsten uns zu erklären. Da beginnt es ja in Vers 11, ja. 12. Menschensohn, erhebe ein Klagelied über den König von Tyrus und sprich zu ihm, so spricht der Herr Jehova, der du das Bild der Vollendung warst. Der König von Tyrus, nur Modell für den Satan, war das Erstlingsgeschöpf Gottes, übertraf alle anderen Kommenden an Herrlichkeit. Nur einige Stichworte. Wenn wir dann im Hebräischen noch lesen, das erste Wort, nicht der du das Bild der Vollendung warst, sondern der du die Vollendung versiegelt hast. Das ist noch viel gewaltiger, noch viel geheimnisvoller. Voll von Weisheit und vollkommen an Schönheit. Du warst in Eden, dem Garten Gottes. Und zwar im himmlischen Eden, dem Garten Gottes. Und dann die Edelsteine wie auf dem Brustschild des hohen Priesters. An dem Tage, da du geschaffen wurdest, Ende von Vers 13, wurden sie bereitet. Vers 14. Du warst ein firmender, gesalter Kerl. Und ich hatte dich dazu gemacht. Du warst auf Gottes heiligen Berge. Du wandeltest wie mitten feuriger Steine. Vollkommen warst du in deinen Wegen von dem Tage an, da du geschaffen worden bist. Der König von Tyrus wurde ja gar nicht geschaffen. Ne? Und da war er ja nie im Garten Gottes, in den Himmel. Und war nie ein schirmender, gesalter Kerl. Ne? Ja. Aber als Mensch da unten hat Gott ihn als Modell genommen, ne? Um uns denn das unsichtbare Wesen vorzustellen und verständlich zu machen. Und dann, bis Unrecht in dir gefunden wurde, durch die Größe deines Handels, wurde dein Inneres mit Gewalttat erfüllt und du sündigtest. Da haben wir den Ursprung, wie die Sünde in die Welt kam, aus dem Herzen dieses herrlichsten Erstlingsgeschöpfes. So. Und da haben wir, wo warst du? Du warst in Eden, dem Garten Gottes. Und zwar ist nicht da auf der Erde, nicht? Sondern da oben. Wenn wir in Hesekiel sind, vielleicht noch mhm. wird der König von Assyrien beschrieben in Hesekiel 31, und zwar wieder als Modell für Satan, von einer anderen Seite beleuchtet. Vers 8, Hesekiel 31, Vers 8. Die Zedern im Garten Gottes verdunkelten ihn nicht, Zypressen kamen seinen Zweigen nicht gleich, und Platanen waren nicht wie seine Äste. Kein Baum im Garten Gottes kam ihm an Schönheit gleich. Ich hatte ihn schön gemacht in der Menge seiner Schößlinge, und es beneideten ihn alle Bäume Edens, die im Garten Gottes waren. Was ist das für eine Sprache? So begreifen wir, wenn unser Gott den jetzt zum Satan und zum Drachen und zur Schlange gewordenen Erstling der Schöpfung Gottes, wenn Gott ihn bis heute noch ehrt mit dem Namen, er ist der Gott und Fürst dieses bösen Zeitalters. Also wie? Genau das griechische Wort, unser Gott, unser Theos. Er ist der Theos. Er stellt ihn also immer noch neben sich. Gott. Ja. Und wenn Gott ihn noch ehrt als Gott, bitte, mit dem Namen, dann lässt er ihm alle noch die Vollmachten, die ein Gott hat. Und deshalb sieht es so aus, wie es aussieht. Ne? Ja. Nicht nur auf der Erde, sondern auch im ganzen Weltall. So, genügt. Jetzt Lukas 13, Vers 18 und 19. Er sprach aber, er gibt ein weiteres Gleichnis, wem ist das Reich Gottes gleich und wem soll ich es vergleichen? Es ist gleich einem Senfkorn, welches ein Mensch nahm und in seinen Garten warf. Und es wuchs und wurde zu einem großen Baume, und die Vögel des Himmels ließen sich nieder in seinen Zweigen. Dann kommt das Gleichnis vom Sauerteig bei Lukas. Aha. Senfkorn. Und zwar, das Reich Gottes ist gleich einem Senfkorn. Und Jesus erklärt, welches das kleinste Samenkörnchen ist. Und zwar nicht nach Maßen mit Bruchteilen von Millimeter, sondern wer unter euch der Größte sein will, ne? Wie ist das gemeint? Ne? Punkt der Herrscherstellung, der werde aller Knecht, der Geringste, der Kleinste. In dem Sinn. Immer in der Gleichnis, wenn ein Mensch erscheint, ist das immer des Menschen Sohn oder der Vater, Gott. So. Und wenn Satan erscheint, ist die Rede von einem feindseligen Menschen. Ne? Dann sagt Jesus, das ist der feindselige Mensch, der das Unkraut gesät hat, ist der Satan. So. Und hier ist es Gott, der jetzt ein einziges Samenkörnchen in seinen Garten wirft. Was ist das? Ja, was bedeutet denn Senfkorn? Leider falsch ausgelegt meistens, weil nicht auf die Schrift geachtet. Mit was vergleicht denn Jesus ein Senfkorn sonst? Ja. Wenn ihr Glauben hättet wie ein Senfkorn, das heißt wie der verachtetste aller Menschen, Jesus Christus, hat der Glauben. Der hat allen Glauben. Ja. Wenn ihr Glauben hättet, wie ein Senfkorn, wie Jesus Christus, dann würdet auch ihr zu den Bergen sprechen. Und so weiter, nicht? Also, Senfkorn, Jesus Christus, der Mensch, nicht? Ja, wir haben ja gelernt, der Originalmensch ist Gott. Nicht? Und Adam ist ja nur das, die Statue, nicht? Vom Originalmenschen, Abbild. Also, Gott war ein Senfkorn in seinen Garten. Wie heißt der Garten? Jetzt seine ganze Schöpfung. Und was geschieht jetzt? Dass aus einem Senfkorn ein Gewächs wird, das alle Garten übrigens überwächst und beherrscht. Ne? Das ist doch ganz unnatürlich. Das ist doch jetzt hier nicht da muss man sagen, nicht unnatürlich, sondern übernatürlich. Ne? Ja. Aufgrund dieses einen Senfkorns, seines Sohnes, verachtet von allen, das Geringste, Kleinste, ja, das jetzt erstorben ist in dem Garten. Ne? Lässt jetzt Gott eben, mit was soll ich das Reich Gottes vergleichen? Das Reich Gottes wachsen in übernatürlicher Weise, alles andere überragend und eines Tages alles andere beherrschen. Und da haben dann sogar noch, wer findet da Zuflucht und Wohnraum und Nahrung? Alle Vögel des Himmels, ne? Darf man aber gar nicht sagen, wen da die Schrift meint. Ne? Müssen wir nur in die Schrift wieder fragen. Ne? So. Und dann haben wir im Alten Testament auch ein Gleichnis von einem Baum, der gewaltig wurde, der auch in dem alle Vögel des Himmels und Tiere des Feldes nisteten und Zuschlupf fanden. Aber da sagen dann heilige Wächter, Engel, haue den Baum um. Ne? Das war das Weltreich Nebukadnezars, also jetzt dann das Weltreich des Antichristen. Ne? Und an diese Stelle heißt es, habe ich einen geringsten Samen genommen und den gepflanzt und aus dem wird jetzt ein großer Baum, ein Baum Gottes, in dem jetzt auch Vögel und Tiere Platz und Nahrung finden, aber jetzt auf göttliche Weise. So, also jetzt haben wir ein Senfkorn in seinen Garten. Dankeschön. Ja, ja. Auf einmal ist es so weit, anders als heute Morgen. So. So. Und jetzt kommt Johannes 18. Jetzt wird es tragisch. Johannes 18. 18, Vers 1. Als Jesus dieses gesagt hatte, ging er mit seinen Jüngern hinaus über den Bach Kidron, wo ein Garten war, in welchen er hineinging, er und seine Jünger. Und aber auch Judas, der ihn überlieferte, wusste den Ort. Was für ein Ort? Ein Garten. Also, Jesus, des Original Menschensohn, hat sich immer in einen Garten zurückgezogen. Da war er zu Hause mit seinen Jüngern. Judas wusste das. In einem Garten fand der Fall des ersten Menschen statt. Und jetzt ist, Jesus wird genannt, einmal der zweite Adam und der letzte Mensch. Als zweiter Adam ist er gekommen, um das, was der erste Adam angestellt hat, gesündigt hat, die Grundlage zu legen, dass nicht nur wieder Hoffnung ist, alles wiederherzustellen, sondern die Garantie, den Grund gelegt hat, dass Gott alles neu machen kann. Siehe, ich mache alles neu. Ein Garten. Ne? Johannes 19, 41. Es war aber an dem Ort, wo er gekreuzigt wurde, ein Garten, und in dem Garten eine neue Gruft, ein Grab, in welches noch nie jemand gelegt worden war. Dorthin nun, wegen des Rüsttags der Juden, weil die Gruft nahe war, legten sie Jesum. Aha. Da war ein Garten und in dem Garten ein neues Grab. Was ist denn ein Grab, eine Gruft? Das Gegenteil von Wohlgeruch des Lebens. Ne? Ja. Todesgeruch. Grab. Dorthin legten sie Jesus. Also jetzt ruht er, anstatt im Herzen seiner geliebten Menschen, ruht er jetzt in einem, ja, normalerweise Todesgeruch verbreitenden einer Gruft. Der Fürst des Lebens, ne? Jetzt, was den Leib betrifft, an dem Ort, wo der Leib verwest, in Todeswehen und Geruch übergeht, da ruht jetzt sein Leib. Sehr fein. Da müssen wir auch die zwei Verse vorher lesen, oder drei. Unmittelbar. Jetzt haben wir Vers 41 und 42 gelesen. 38. Nach diesem aber hat Josef, bat Josef von Arimathea, der ein Jünger Jesu war, aber aus Furcht vor den Juden ein Verborgener, den Pilatus gebeten, dass er den Leib Jesu abnehmen dürfe. Pilatus erlaubte es, er kam nun und nahm den Leib Jesu ab. Es kam aber auch Nikodemus, der zuerst bei Nacht zu Jesu gekommen war, und brachte eine Mischung von Myrrhe und Aloe bei 100 Pfund. Sie nahmen nun den Leib Jesu und wickelten ihn in leinene Tücher mit den Spezereien, wie es bei den Juden Sitte ist, zum Begräbnis zuzubereiten. So, dann kommt der Garten. Ausgerechnet, ich sage jetzt derb, damit es deutlich wird, die beiden im Neuen Testament genannten Feiglinge, ne? Der Josef von Arimathea, aus Furcht vor den Juden wagte er sich nicht zu Jesus zu bekennen. Und der Nikodemus, der Lehrer in Israel, der kommt bei Nacht, was niemand merkt. Ne? Ja. Ausgerechnet diese beiden Feiglinge, nicht wie die Frommen sagen, ne? Ja. Bringen was fertig, ne? Diese zwei wunderbarsten Handlungen. Der eine stellt ihm sein Grab, nein, bittet ihn abnehmen zu dürfen. Vom, ne? Da hat er sich ja vor aller... was war er? Es heißt an anderer Stelle, dieser Josef von Arimathea war ein sehr von allen geachteter Ratsherr in Jerusalem. Ne? Einer der Ältesten. Ne? Und jetzt geht er hin, Pilatus, Erlaubnis, nimmt den Leib Jesu vom Kreuz herab und legt ihn in das Grab, was er für sich bereitet hat. Ne? Ergreifend schön. Und der Nikodemus, das werden wir dann noch kennenlernen, der kommt mit 100 Pfund Salbe, ausgerechnet Myrrhe und Aloe. Myrrhe und Aloe, was das bedeutet. Dann kommt 2015. Ostermorgen, Maria Magdalene will zum Grab. Jesus begegnet ihr nach der Auferstehung. Und jene sagen zu ihr: Weib, was weinst du? Sie spricht zu ihnen: Weil sie meinen Herrn weggenommen und ich nicht weiß, wo sie ihn hingelegt haben. Als sie dies gesagt hatte, wandte sie sich zurück und sieht Jesus stehen. Und sie wusste nicht, dass es Jesus sei. Jesus spricht zu ihr: Weib, was weinst du? Wen suchst du? Sie, ist wunderschön, sie, in der Meinung, es sei der Gärtner, Friedhofgärtner, spricht zu ihm: Herr, wenn du ihn weggetragen, so sage mir, wo du ihn hingelegt hast, und ich werde ihn wegholen. Sehr schön. Sie meinte, es sei der Gärtner. Und sie wird einmal staunen, was sie für eine Prophetin war. Das ist der Gärtner aller Gärtner. Hat den Garten bereitet, um eines Tages in einem Garten sein Grab zu finden. Ein Gärtner. Und das Schöne. Jesus spricht: Maria. Sie wendet sich um, Rabuni, heißt Lehrer. Rühre mich nicht an, denn ich bin noch nicht aufgefahren zu meinem Vater. Und so weiter. Ja. Jetzt kommt, nehmen wir ja, zuerst Ja, die Verheißungen, die wir anderweitig schon beachtet haben, dass Gott Israel verheißt, dass die Wüstengebiete in Israel, in Juda und Israel und die Steppen bis an den Euphrat, er verwandeln wird zu einem Garten Gottes. Wie Eden der Garten Gottes werden die Wüsten und Steppen werden. So. Und zwar Verheißung an den gegenwärtigen Staat Israel, noch vor der großen Drangsal. Das darf ich jetzt nur so bezeugen, wie es aus vielen Bibelstellen ersichtlich ist. Noch ein Wort von Salomo, also was die Schrift von Salomo sagt. Prediger 2, Vers 5. Er war ein gewaltiger Herrscher. Prediger 2, Vers 5. Vers 4, ich unternahm große Werke, ich baute mir Häuser, ich pflanzte mir Weinberge, ich machte mir Gärten und Parkanlagen und pflanzte darin Bäume von allerlei Frucht. Ich machte mir Wasserteiche, um daraus den mit Bäumen sprossenden Wald zu bewässern und so weiter und so weiter. Also Salomo als Modell für Christus. Prediger 2, Vers 5 war das. Jetzt ein Blick auf Israel, wie Gott das durch den Propheten Bileam verkündigen ließ. So hat Gott dort Israel geschaut und das, was sein wird, zur Darstellung gebracht. 4. Mose 24, Vers 6. 4. Mose 24, Vers 6. Von Vers 4 an. Es spricht, der da hört die Worte Gottes, der ein Gesicht des Allmächtigen sieht, der hinfällt und enthüllter Augen ist. Wie schön sind deine Zelte, Jakob, deine Wohnungen, Israel. Das muss also der Blick da von den Bergen auf das riesige Lager Israels, von Gott geordnet nach den 12 Stämmen, nach den 4 Himmelsrichtungen, ganz wunderbar. Wie schön sind deine Zelte, Jakob, deine Wohnungen, Israel. Gleich Tälern breiten sie sich aus, denn nach den 4 Himmelsrichtungen Ost, Südost und Nordwest und so weiter, also diagonal, waren große Straßen, freie Gebiete bis zur Stiftshütte. Nicht? Und immer in einem Viertelsektor, einer nach Osten gelagert, 3 Stämme, und dann wieder eine große Straße, und dann der nach Westen gelagerte Sektor wieder, also 4 solche Ausgangsstraßen, und in der Mitte die Stiftshütte, und jetzt verstehen wir, die Straßen waren dann wie Täler, nicht? Da, bis zur Hütte Gottes hin. Gleich Tälern breiten sie sich aus, gleich Gärten am Strome. Dabei war alles in der Wüste. Nicht? So hat Gott den Propheten die Augen geöffnet, was Israel einmal sein wird. Da haben wir schon die 4 Ausfallstraßen. Nicht? Auch Israel als Garten Gottes wird hier geschaut, nicht? Und die Ausfallstraßen vom Zentrum der Stiftshütte hinaus für alle, die draußen sind. Gleich Tälern breiten sie sich aus, gleich Gärten am Strome, der eine Strom wieder. Gleich Aloe-Bäumen, die Jehova gepflanzt hat, gleich Zedern am Gewässer. Wasser wird fließen aus seinen Eimern und sein Same wird in großen Wassern sein. Und sein König wird höher sein als Agag, und sein Königreich wird erhaben sein. Und so weiter, und so weiter. Also Israel als Garten Gottes, in prächtiger Parkanlage geschaut, genau das, was Israel jetzt in einer ersten Vorerfüllung jetzt dann erleben wird. Und wo sind wir da? Das ist Israel, 4. Mose 24. Noch schnell ein Blick nach Esther 1, Vers 5. Esther 1. Ahasverus stellt die Königsherrschaft Gottes und Christi dar. Und da heißt Vers 5, und als diese Tage erfüllt waren, machte der König allem Volke, das sich in der Burg Susan befand, vom Größten bis zum Kleinsten, ein Gastmahl von 7 Tagen im Hofe des Gartens des königlichen Palastes. Weiße und purpurblaue baumwollene Vorhänge waren befestigt mit Schnüren von Byssus und Purpur an silbernen Ringen und weißen Marmorsäulen. Polster von Gold und Silber lagen auf einem Pflaster von grünem und weißem Marmor und Perlmutterstein und schwarzem Marmor und so weiter. Ich sage uns Frommen, ihr Lieben, macht euch, wenn wir beim Herrn sind und der dann anordnet, so jetzt lasst uns endlich mal uns freuen und fröhlich sein, dass da hochher und zugehen wird, nicht wahr? Also ja, nicht, dass es uns passiert, dass wir vor lauter Eisheiligkeit da gar nicht teilnehmen können, nicht? Weil es uns zu wunderbar, zu hoch her und zugehen wird, ja. Wir haben jetzt schon beim ganzen, bei der ganzen Betrachtung der Zusammenhänge merken können, um was es unserem Gott dann eigentlich geht. Wenn er einmal herrscht und nicht Engel und Menschen herrscht, Menschen herrschen, ne? Können sie also heilig sein und zur Form sein, wie sie wollen, nicht? So, wir verstehen jetzt, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, Lukas 23, 34, heute wirst du mit mir im Paradiese sein. Das galt für den Geist des Schächers. Der Geist des Menschen kehrt zurück zu Gott, und der Mensch, der sich an Jesus Christus hält, dessen Geist ist schon lebendig gemacht und weiß um alles, was in Gott ist. Heute wirst du mit mir im Paradiese sein. Dann hören wir noch den Apostel Paulus. Ich darf die Stelle nur anführen. Ich habe gepflanzt, Apollos hat begossen. Aha, ist Paulus auch ein Gärtner? Seine ganze Mühewaltung ist Pflanzen. Apollos hat begossen, Gott aber gibt das Wachstum. Was nützt alles Pflanzen und alles Begießen, wenn nichts wächst? Ne? Dann, jetzt kommt ein zweitletzter Blick. Ein zweitletzter Blick ins Hohelied. Ins Hohelied. Lied der Lieder von Salomo. Kapitel 4 nur. Vers 12. Ein verschlossener Garten ist meine Schwester, meine Braut. Da spricht Salomo zu seiner Braut. Ein verschlossener Born, eine versiegelte Quelle. Was dir entsprost, ist ein Lustgarten. Aha. Wer ist die, seine Geliebte? Salomo ist Modell für Christus. Und die Sulamit ist Modell für jede einzelne Seele, die an Christus glaubt. Die Sulamit. Salomo heißt Friedefürst. Und Sulamit ist damit verwandt, der Name bedeutet die zum Frieden gebrachte, also zu Christus gebrachte, ne? Den Frieden, gebrachte entweder Seele oder Gemeinde oder ganze Heilskörperschaft oder ganze Menschheit und zuletzt ganze Schöpfung. Wunderbar. Ein Lustgarten und jetzt erstens von Granaten mit edlen Früchten, zweitens Zyperblumen, Drittens, Narden. Narde wird zweimal genannt hier. Narde und dann nochmal Narde. Viertens, Safran. Würzfroh, Zimmet. Sechstens. Siebtens, Weihrauch. Achtens, Myrrhe. Neuntens, Aloe. 9 köstlichste Früchte in diesem Lustgarten Jesu Christi, der worin besteht sein Lustgarten? In seiner Gemeinde. In denen, die in ihm zum Frieden gebracht sind. Das sind alles Sulamits. Also jede einzelne Menschenseele ist für Gott ein Lustgarten. Wo, was für Früchte wachsen sollen? Früchte des Geistes, die Frucht des Geistes besteht aus wie vielen Teilen? Aus 3 mal 3, 9 Teilen. Liebe, Freude, Friede. Und dann kommt, was haben wir da? Liebe, Freude, Friede. Langmut, Freundlichkeit, Gütigkeit, Glauben, Sanftmut, Enthaltsamkeit. 9 Früchte des Geistes und hier sind genau 9 wunderbare Gewürze. Die das Alte als Lustgarten Gottes darstellen. Was Früchte des Geistes sind, bei Paulus im Neuen Testament. Und jetzt das Wunderbare. Ne? Bei Paulus ist der erste Teil der Frucht des Geistes Liebe. Ne? Und hier Granate. Und was lesen wir da? Eigene Auslegung im Hohen Lied. So. Da heißt es, wir wollen uns früh aufmachen nach den Weinbergen, wollen sehen, ob der Weinstock ausgeschlagen ist, die Weinblüte sich geöffnet hat, ob die Granaten blühen, dort will ich dir meine Liebe geben. Also Granaten, ne? Liebe. So. Und dann kommt die Aloe, bei Paulus, die Freude, und hier im Hohen Lied kommt an zweiter Stelle, richtig, die Zipertraube, das ist die Freude, und das zweimal wiederholte dritte, Narde, bedeutet drittens Liebe, Freude, Friede. Und jedes Mal, wenn Jesus von Frieden spricht, wiederholt er den Begriff Frieden zweimal. Meinen Frieden gebe ich euch. Meinen Frieden lasse ich euch. Nicht wie die Welt gibt. Und Paulus und der Friede Gottes wird eure Herzen erfüllen und Gott anschließend und der Gott des Friedens wird mit euch sein. Ne? So wie Narde hier zweimal kommt, ist Friede immer doppelt im Neuen Testament. Und das Ergreifende jetzt, die beiden letzten Teile hier heißen Myrrhe und Aloe. Davon haben wir heute Abend schon etwas gehört. Was hat denn Nikodemus gebracht? Ausgerechnet die beiden letzten Früchte des Geistes, Wohlgeruch fordert. Myrrhe und Aloe bedeutet geistlicherweise Sanftmut und Enthaltsamkeit. Die Sanftmut Jesu am Kreuz noch. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und seine Enthaltsamkeit. Hätte er vom Kreuz heruntersteigen können? Hätte er mehr als 7 Legionen Engel zu seiner Rettung einsetzen können, auf alles enthaltsam verzichtet, bis in den Tod. Ne? Sehen wir ergreifend, dieser eine Feigling, Nikodemus, nicht? Nach seinem Herzen hat er für seinen Herrn noch die letzten Früchte des Geistes, nicht? Seiner Liebe zu diesem Herrn bringen dürfen. Und jetzt abschließend vom Hause Gottes als Garten Gottes, haben wir jetzt gar keine Zeit mehr, nur noch für das eine, und das ist überaus kostbar. Die betreffenden Stellen, wo habe ich mein Notizblatt? 3 Stellen. Jesaja 58, Vers 11. Jesaja 58, Vers 11. Und beständig wird Jehova dich leiten, und er wird deine Seele sättigen in Zeiten der Dürre. Und deine Gebeine rüstig machen. Und du wirst sein, du, wie ein bewässerter Garten und wie ein Wasserquell, dessen Gewässer nicht trügen. Ist das nicht wunderbar? Zweites Wort, Jeremia 31, Vers 12. Und sie werden kommen und jubeln auf der Höhe Zions und herbeiströmen zu den Gütern Jehovas, zum Korn und zum Most und zum Öl und zu den jungen Schafen und Rindern. Und ihre Seele wird sein wie ein bewässerter Garten. Und sie werden hinfort nicht mehr verschmachten. Dann wird die Jungfrau sich freuen im Reigen und die Jünglinge und Greise allzumal. Und ich will ihre Trauer in Freude verwandeln und sie trösten und will sie erfreuen, indem ich sie von ihrem Kummer befreie. Soweit. Gärten Gottes.